Deutschlandfunk Interview.
Einen Weg zurück in die Zeit vor dem 24. Februar gibt es nicht. Das sagt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit Blick auf den Kriegsbeginn in der Ukraine. Damit stehen gerade wir Europäerinnen und Europäer vor der Frage, wie schützen und bewahren wir unsere Werte? Wie können wir handlungsfähiger werden gegenüber Kriegstreibern, aber auch uns besser schützen vor Pandemien oder vor dem Klimawandel? Ein Jahr lang haben Bürgerräte aus allen Teilen der EU in einer Konferenz zur Zukunft Europas darüber beraten und am Wochenende wurden die Ergebnisse in Straßburg vorgestellt. Die Frage, wie reformfähig und willig ist die Europäische Union? Über diese Frage kann ich jetzt mit Manfred Weber sprechen, CSU-Politiker und im Europaparlament Vorsitzender der christdemokratischen EVP-Fraktion. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen, Frau Schmidt-Materna.
Zunächst, ich versuche mir das einmal vorzustellen. Es gab eine digitale Plattform, es gab zahllose Bürgerforen, in denen also Hunderte von EuropäerInnen Ideen gesammelt haben, was sich alles in der EU ändern muss. Vom Insektenschutz über mehr Hochgeschwindigkeitszüge bis hin zu gemeinsamen Schulden. Wie lief das atmosphärisch ab? Sie haben ja auch teilgenommen.
Es war spannend, es war ein Experiment, es war etwas Neues, dass wir auf europäischer Ebene so einen breiten Bürgerdialog angehen, der eben auch komplett in der Hand von externen Organisationen ist. Also es hat sich auch die Kommission rausgenommen, das Parlament rausgenommen. Wir wollten auch nicht die Organisatoren sein, sondern es wurde in fremde Hände gegeben, in neutrale Hände gegeben. Und auch für mich war vieles neu. Die Tatsache, dass man dann einfach aus ganz Europa da im Bürgergespräch ist und dann aber nicht nur das Gespräch sucht, sondern dass die Bürger ja den Hut aufhaben. Und dann in den Sitzungen, ich selbst habe die Arbeitsgruppe Demokratie geleitet, wo wir über das Parlament und über die Strukturen von europäischer Demokratie gerungen haben. Da kam es dann auch zu Konflikten, auch zu Debatten. Aber wie das auch im Beitrag deutlich geworden ist, wir haben letztes Wochenende ein Paket vorgestellt und jetzt gilt es ans Arbeiten, das auch umzusetzen.
Geben Sie uns da noch bitte einen Eindruck mehr. Sie sprechen davon, dass es da auch mal Konflikte gab. Wie stelle ich mir das vor? Sind da auch mal die Fetzen geflogen, salopp gesagt, oder ging das alles eher gediegen zu?
Es ging im Kern sehr gediegen zu, dass Sie mich da nicht falsch verstehen. Das war schon sehr gesittelt alles. Aber in der Sache klar. Und spannend war auch zu sehen, dass es ja auch die Bürger nicht gibt. Ja? Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Bei uns in meiner Arbeitsgruppe ging es um die Frage, ob wir Jugendliche bereits ab 16 Jahren wählen lassen sollen bei der Europawahl, also beim Europäischen Wahlakt. Und das kamen die Bürger dann zum Ergebnis, nein, wir wollen sie nicht ab 16 wählen lassen. Obwohl es in der Sitzung von vielen politischen Vertretern, von vielen Parteien auch andere Meinungen gab, die sagten, na, wir wollen junge Leute früh beteiligen. Und dann gab es inhaltlich spannende Debatten dazu. Und am Schluss wurde der Punkt nicht aufgenommen aufgrund des Bürgerwillens, der zum Ausdruck gebracht worden ist. Also insofern ging es dann sehr konkret an die Sache und auch mit durchaus interessanten Rückmeldungen.
Nun lief diese Konferenz etwas im Schatten der Nachrichtenlage, fand medial nicht so viel Beobachtung, was natürlich auch an der Corona-Pandemie und vor allem am Kriegsausbruch liegt. Gerade im Vordergrund des Krieges in der Ukraine, was ist jetzt die wichtigste Reform, die die EU schnell angehen muss?
Ja, die wichtigste Botschaft, so wie das im Vorbericht auch deutlich geworden ist, ist habt Mut, geht in die Zukunft. Wartet nicht auf die nächste Krise, sondern versucht euch auf die Krise vorzubereiten. Und wenn ich das an einem konkreten Beispiel festmachen darf, bei der Pandemie sind wir zwar in der Lage gewesen, dann gemeinsam zu agieren als Europäer, auch bei der Beschaffung der Impfstoffe, aber am Ende muss man sehen, dass wir bei Gesundheitsfragen derzeit als Europäische Union keine eigenständigen Kompetenzen haben. Das heißt, alle Aktionen vor 2 Jahren oder in den letzten 2 Jahren waren auf Goodwill angelegt, waren nur möglich, weil irgendwie alle bereit waren mitzumachen, aber nicht, weil Europa wirklich rechtlich darauf vorbereitet war. Und deshalb sagen die Bürger, jetzt macht endlich auch Gesundheitsfragen, zum Beispiel auch den Kampf gegen Krebs, eines der ganz großen Themen unserer Zeit, macht es endlich auch zu europäischen Themen und diese Motivation nehme ich aus der Konferenz jetzt.
Der Kampf gegen Krebs, da herrscht sicherlich Konsens. Andere Fragen sind sehr umstritten, traditionell in der EU. Meinetwegen jetzt die Forderung weg mit dem nationalen Vetorecht, etwa in der Außen-, Steuer- und Haushaltspolitik. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Das ist brisant, würden manche sagen, sogar politischer Sprengstoff. Wie realistisch sind denn solche Vorschläge?
Ja, der Realitätscheck kommt jetzt in den Gremien. Und das Europäische Parlament wird heute zu einer Sitzungswoche zusammenkommen. Und wir werden als Europäisches Parlament über eine Resolution beraten, die aufgrund der Beschlüsse der Bürger vom Wochenende jetzt einen Vertragskonvent fordert. Wir brauchen eine Diskussion über die Architektur Europas, ob wir denn eigentlich in der Lage sind, die Aufgaben der nächsten 10 Jahre, der nächsten 15 Jahre zu beantworten, ob der Lissabon-Vertrag jetzt nicht verändert und aktualisiert werden muss. Und ich spreche mich ausdrücklich dafür aus. Ich glaube, wir brauchen die Debatte. Wir dürfen auch nicht auf die Populisten dann zu stark hören, im Sinne von vielleicht Ungarn, Polen und andere werden das dann stoppen. Wir dürfen uns nicht von denen, die vielleicht etwas skeptischer sind bei der Weiterentwicklung Europas, jetzt auch den Mut nehmen lassen. Wenn wir etwas für richtig erkennen, dann müssen wir auch vorangehen. Ich kann heute nicht sagen, ob das alles erfolgreich ist, aber ich würde sagen, mit dem Auftakt der Bürger sollten wir jetzt Mut haben.
Nennen Sie doch Ross und Reiter, Herr Weber. Wer sind die Skeptiker? Wer sitzt da im Bremsehäuschen, wenn es um eine Reform der EU geht?
Ja, in der generellen Frage sind es sicher die Rechtspopulisten, keine Frage. Das sind die Konservativen, die Rechtsradikalen, auch die im Europäischen Parlament, Le Pen und andere, die dort vertreten sind. Auch die deutsche AfD, die ja den Austritt aus der Europäischen Union in Deutschland sogar fordert. Und auf der Staatenseite sind es natürlich in erster Linie die Polen und auch die Ungarn. Allerdings auch da Differenzierung. Wenn es beispielsweise um die Stärkung der Verteidigungspolitik geht, ist die polnische Regierung aufgrund des russischen Aggression gegen die Ukraine heute bereit, in eine europäische Verteidigung zu investieren, weil sie selbst erkennen, dass sie als Polen alleine nicht in der Lage sein werden, sich in der Welt von morgen zu verteidigen. Also es gibt da auch nicht nur schwarz oder weiß. Deswegen finde ich, sollten wir jetzt den Mut haben, voranzugehen. Gerade die zwei Bereiche. Erstens die Gesundheitsfrage und das zweite Megathema unserer Zeit ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Und da brauchen wir jetzt den Mut zur Veränderung. Und das heißt zur Europäisierung, weg von der Einstimmigkeit, weg vom Veto, hin zum Mehrheitsprinzip. Das sind die zwei großen Felder.
Ohne Frankreich geht das natürlich nicht, auch ohne Deutschland nicht. Ich hebe an auf den deutsch-französischen Motor. Nun steht gerade Emmanuel Macron von Seiten der Rechtspopulisten in Frankreich stark unter Druck. Kann er dennoch diesen Reformkurs vorantreiben? Trauen Sie ihm das zu?
Absolut. Er hat dafür auch ein klares Mandat, weil er im Wahlkampf und auch bei seinen Positionierungen, was er denn vorhat, sich immer klar zum europäischen Aufbruch und auch zur deutsch-französischen Freundschaft bekannt hat. Deshalb hat er auch ein Mandat dafür, auch wenn es in Frankreich strittig ist, auch wenn es polarisierter ist, als wir es in Deutschland kennen, aber er hat dafür ein Mandat. Und in Deutschland ist der große Schatz, dass wir einen breiten Parteienkonsens haben, dass ja Rechte und Linke bei der Bundestagswahl geschwächt worden sind, schwächer geworden sind. Und die Mitte, all die Parteien, die für ein gemeinsames Europa eintreten, von CDU über die Ampelkoalition jetzt, wir CDU-CSU bis zur Ampelkoalition jetzt, wir wollen das Europa stärken. Insofern jetzt vorangehen.
Herr Weber, der deutsche Bundeskanzler steht massiv in der Kritik im Inland, aber auch im Ausland, unter anderem wegen seines Kommunikationsverhaltens im Ukraine-Krieg. Was erwarten Sie jetzt von ihm mit Blick auf EU-Reformen? Ist er der richtige Mann für eine Reform oder ist er auch dazu zögerlich und zu zaudern, wie Friedrich Merz ihm vorwirft?
Ja, ich habe bei der Frage Europa keinen Zweifel, dass Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, da ein überzeugter Europäer ist und auch gemeinsam mit Emmanuel Macron vorangehen will. Die Frage ist, ob wir jetzt den Schwung dieser Konferenz auch nehmen. Ich hoffe, dass Emmanuel Macron, die Franzosen haben derzeit ja die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, noch in der französischen Präsidentschaft, das heißt bis Sommer, eine Initiative auch im Europäischen Rat startet, den Konvent anzugehen. Wir im Parlament machen das diese Woche. Und dann hoffe ich, dass der Rat, die schwarzen Regierungschefs auch die Kraft haben, diesen Beschluss zu fassen. Und das muss eben zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron abgestimmt werden. Jetzt vorangehen. Das Momentum unserer Zeit ist nicht warten. Das Momentum unserer Zeit ist, Mut zu haben, in die Zukunft zu gehen und zu gestalten. Und die Bürger geben uns dafür Rückenwind.
Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament zur Reform der Europäischen Union. Danke für dieses Interview.
Ich bedanke mich.